Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich, dass ich heute wieder mal bei euch sein darf und auch mit meiner Familie wieder hier sein darf. Die Zeiten verändern sich, die Zeit läuft und es gibt immer wieder auch neue Sachen, die auf uns zukommen, die uns begegnen. Und so ist es eben auch bei euch in der Gemeinde auch so, oder, dass ab dem Januar ein neuer Pastor da wird sein und somit auch mein Dienst nicht mehr länger in dem Sinn benötigt wird. Und auf eine Art freut mich das natürlich für euch als Gemeinde, dass wie auch etwas weitergeht. Und auf der anderen Seite macht mir das auch ein bisschen traurig, weil ich einfach sehr gerne auch zu euch gekommen bin und bei euch predigt habe und einfach Gemeinschaft mit euch können geniessen. Auch meine Kinder haben sie auch immer sehr genossen, wenn sie hierher kommen. Ich habe ein Bild mitgebracht, ein aktuelles Bild von unserer Familie, von unserer letzten Ferien. Und unsere Kinder, die sind auch, wachsen auch mit. Die werden auch immer älter. Die beiden Ältesten sind jetzt in der Schule. Die Laina ist in den Kindergarten gekommen und der Tobia geht in die Spielgruppe. Und wir erleben immer wieder auch Neues mit unseren Kindern. Und auch jeder Altersstufe kommen neue Sachen dazu. Interessant ist aber auch, dass nicht nur unsere Kinder von uns lernen, sondern auch wir Eltern lernen viel von ihnen. Beziehungsweise meistens lernen wir auch vieles über uns selber. So wie wir funktionieren als Eltern, wie wir reagieren, wie wir ticken. Ja. Und ich weiss noch genau, wie das beim ersten Kind war, als wir das erste Kind erwartet haben. Sind wir noch totale Neulinge gewesen, oder? Wir haben keine Ahnung gehabt, was kommt eigentlich von uns zu. Und ich weiss noch, meine Frau, Debbie, die hat x verschiedene Bücher gelesen, über Schwangerschaft, über Kinder, Haar, Geburt, weiss auch nicht was alles. Wir haben uns über Erziehung schlau gemacht, haben Erziehungskurs besucht und auch unsere Nachbarn und Familie, die sind uns auch sind uns auch sehr beigestanden mit ihren Ratschlägen und sind jederzeit da gewesen, um uns auch dort zu unterstützen. Und wo dann Josiah auf der Welt war, hat das auch nicht aufgehört, sondern die Ratschläge sind weiterhin gekommen, von links und von rechts. Die einen haben gesagt, wenn er mal heulen tut, dann lass das Buschi einfach mal ein bisschen heulen. Es beruhigt sich dann schon wieder einmal und die anderen haben gesagt, nein, unbedingt sofort Aufmerksamkeit geben und schauen, dass irgendetwas fehlt in diesem Kind. Und so sind wir wie auch manchmal so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, haben nicht ganz genau gewusst, was müssen wir jetzt machen, was ist jetzt richtig. Ich bin froh, haben wir die Zeit hinter uns und mittlerweile empfinde ich mich eigentlich so ein bisschen, sind wir eigentlich recht so ein bisschen Profis geworden, was Kinder anbelangt, lassen wir uns nicht mehr so schnell durcheinander bringen. Der Bibeltext, den wir heute zusammen anschauen wollen, der ist auch so an eine junge, unerfahrene Gemeinde oder junge, unerfahrene Gemeinden geschrieben worden. Auch die sind wie in Gefahr gestanden, durch Rotschläge erschlagen zu werden und haben darum auch wieder so wie eine neue Ermutigung gebraucht. Wir lesen heute einen Text aus dem Galaterbrief. Und der Galaterbrief, der ist an Gemeinden geschrieben worden in der Region von Galatien. Was sind denn die Galater? Ich weiß nicht, ob euch das eine Bild bekannt vorkommt. Das stammt aus einem ganz bekannten Comic. Und das ist immer so auf der ersten Seite, wenn man das Comic aufmacht, Asterix und Obelix, dann sieht man die Karte und man weiss ungefähr, wo die Geschichte stattgefunden hat. In Gallien. Und man weiß, dass in Gallien hat es so ein spezielles Dorf gegeben, wo der Asterix und Obelix aufgewachsen sind, wo sie gewohnt haben. Und das Dorf, das war uneinnehmbar gewesen. Also die sind kämpferisch drauf gewesen. Und die Römer, die haben richtig daran knagen gehabt an diesen Gallier. Die Galater, die stammen ursprünglich aus Gallien. Die Galater, das sind Kelten, die von Frankreich aus ihre Eroberungszüge gemacht haben. Und auf ihrer Eroberungstour sind sie immer weiter nach Osten gekommen. Richtung Türkei und haben sich dann in der heutigen Türkei dort in dieser Region niedergelassen. Und die Region, die hat man dann Galatien genannt. Ob die Galater, wo der Brief jetzt geschrieben worden ist, ob die aus dem gleichen Dorf gekommen sind wie der Asterix und Obelix, das ist leider nicht bekannt. Aber so sehen wir so ein bisschen wie, haben wir einen Überblick, wer die Galater überhaupt sind, was sie für einen Ursprung haben. Ja, vielleicht kannst du eine Folie weitermachen, irgendwie tut es nicht. So wie ich will. Genau. Also da seht ihr dann noch die alte Karte. So, in dieser heutigen Türkei. Jetzt ist wieder die falsche Folie. Sehen wir nachher hier. Das ist die Region Galatien. Und der Brief, der Galaterbrief, der ist an Gemeinden geschrieben worden, da aus dieser Region. Auf einer Missionsreise hat der Paulus nämlich das Gebiet von der Galatien gestreift. Das sehen wir hier auf dieser Route. Und dadurch sind viele Menschen zum Glauben gekommen und Gemeinden in Galatien sind dann entstanden. Und das sind so die ersten Gemeinden gewesen, wo wir keinen jüdischen Hintergrund hatten. Das sind Menschen gewesen, wo Gott in dem Sinne noch nicht gewusst haben. Und die Gemeinden haben eben keinen jüdischen Hintergrund gehabt. Und genau das ist jetzt für sie auch ein bisschen wie zu einem Problem geworden. Weil die Gläubigen aus jüdischer Abstammung, die sind gekommen und haben versucht, die Galater ein bisschen durcheinander zu bringen. Die sind gekommen und haben gesagt, hey, es ist gut, sind die Christen, aber jetzt müsst ihr auch noch die jüdischen Brüche bei euch umsetzen. Sie haben verlangt, dass sie die Gesetze aus dem Alten Testament auch befolgen. Und sie haben sogar verlangt, sie haben sogar gesagt, hey, wenn ihr jetzt Christen sind und auch zu uns wollt dazugehören, dann müsst ihr euch auch nachträglich noch beschneiden lassen. Die junge Gemeinde oder die junge Gemeinde haben sich wie nicht können wehren. Es hat Galater gegeben, die das tatsächlich auch gemacht haben. Die haben sich dann im Nachhinein noch beschneiden lassen. Und irgendwie haben sie nicht gewusst, genau was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig. Was müssen sie jetzt machen und was gehört dazu und was nicht. Die gesetzlichen jüdischen Christen, die hat man in dieser Zeit auch Judaisten genannt. Und die Judaisten, die sind recht einflussreich gewesen. Sie haben sogar die Apostel selber durcheinander gebracht. Wir lesen eine Geschichte, wo der Apostel Petrus sich plötzlich nicht mehr mit den Heidenchristen zusammentun, sondern hat sich wie an einen separaten Tisch gesetzt mit allen Judenchristen. Und das hat dem Paulus auch zu denken gegeben und hat ihn dort auch ein Gespräch suchen mit dem Petrus. Die Situation war also durchaus ernst gewesen und dem Paulus war klar gewesen, er hat jetzt müssen handeln. Und darum schreibt er auch den Galaterbrief. Ausnahmsweise sogar eigenhändig, wo er sonst amigs einfach diktiert hat. Er beschreibt in dem Galaterbrief seine Herkunft und auch seine eigene Autorität gegenüber zu denen von den Judaisten. Er beschreibt das Evangelium von dem gekreuzigten Messias. Er beschreibt ausführlich, was es bedeutet, in dieser Freiheit von Christus zu leben und was die Freiheit für eine Auswirkung hat im Leben von einem Christ. Heute Morgen wollen wir einfach die ersten 5 Versen anschauen. Und das ist somit die Einleitung in den Brief, das ist somit die Anrede davon. Wir lesen zusammen Galater 1, Kapitel 1, Verse 1 bis 5. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. An die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt. Dem für immer und ewig die Ehre gebührt. den Judaisten, oder die Judaisten, die haben mit allen Mitteln versucht, irgendwie Einfluss zu nehmen und ihre Macht können auszuspielen. Aus dem Korintherbrief heraus entnehmen wir auch, dass sie den Paulus auch versucht haben, mit einwandfreier Rhetorik auszuhebeln und seine Autorität zu untergraben. Ihnen war jedes Mittel recht, um ihre Überzeugungen durchzubringen. Doch wenn wir ganz genau anschauen, dann merken wir, haben sie eigentlich ihre wirkliche, ursprüngliche Identität in Jesus verloren. Der Paulus kennt die Art von Eifer. Ähnlich wie die Judaisten war auch er eigentlich bemüht, Gesetze und Regeln zu befolgen. Er hat die Gesetze und die Regeln, die haben ihm Struktur gegeben, die haben ihm Halt gegeben im Leben. Ja, sogar vielleicht eine Art Lebenssinn, wenn er gewusst hat, er muss die Christen verfolgen und er muss jetzt die Gesetze durchsetzen. Und wenn wir in die Welt hineinschauen, dann merken wir, dass alle Menschen von Geburt an versuchen, irgendwie sich eine Identität aufzubauen. Sich einen Lebenssinn zusammenzuschustern. Einigen gelingt das ganz gut und anderen ein bisschen weniger. Doch unterm Strich bleibt es bei allen gleich. Nämlich, sie sind wie geistliche Waisenkinder. Sie kennen ihre Herkunft nicht wirklich. Sie werden nicht in Verbindung gebracht mit einem älteren Teil. Sie sind auf sich selber gestellt. Sie treiben im Meer von dieser bösen Welt. Und in den Fluten von diesen Sünden gehen sie fast unter. Doch in der Geschichte von Paulus, dort ist etwas passiert. In der Geschichte von Paulus hat es eine Veränderung gegeben. Und über sein Leben könnte man jetzt den Titel setzen, vom Waisenkind zum Königskind. Doch warum das? In Apostelgeschichte 9 ist beschrieben, was passiert ist mit Paulus. Wo er nach Damaskus unterwegs war, um Christen zu verfolgen, ist ihm Jesus auf eine ganz spezielle Art und Weise begegnet. Plötzlich ist ein riesiges, helles Licht gekommen und hat den Paulus geblendet und er ist auf den Boden gefallen. Und plötzlich hört der Paulus eine Stimme, die zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Jesus persönlich ist dem Paulus hier begegnet. Und ab dem Zeitpunkt hat der Paulus gewusst, er hat einen neuen Auftrag. Er handelt nicht mehr jetzt in seiner eigenen Autorität. Er hat seine Identität gefunden. Als Königskind hat er einen neuen Auftrag gegeben. Und darum klärte Paulus von Beginn an von diesem Brief auch seine Autorität. Wenn ich als Botschafter von einem Land in ein anderes Land unterwegs bin, als Schweizer Botschafter irgendwie auf Deutschland übergegangen, dann handle ich immer in der Autorität und in der Macht vom Sendungsland. Sind wir uns bewusst, dass wir als Christen auch Botschafter sind vom Himmelreich? Sind wir uns bewusst, in welcher Autorität dass wir handeln und welche Macht unseren Auftraggeber hat? Ich persönlich muss mir das immer wieder bewusst machen. Auch heute zum Predigen. Was könnte ich euch schon vorweisen? Oder wo ich würde überzeugen, dass ihr mich da vorne würdet reden lassen? Oder wo, ja, wahrscheinlich sehr wenig. Doch entscheidend ist, dass Gott mich befähigt. Und dass Gott durch die Predigt in seiner Autorität zu uns reden. Und dank dem Wissen, darf ich mutig dafür stehen und auch Dienst tun. Der Apostel Paulus sagt von sich selber, er ist nicht vom Menschen befähigt. Er ist nicht durch menschliche Autorität ausgesendet worden. Er sagt, er ist Apostel, einer, der ausgesendet worden ist von Jesus Christus selber, von Gott selber. Seine Autorität kommt nicht aus sich selber raus, sondern von Gott. Als ich den Text gelesen habe, ist mir Folgendes noch aufgefallen. Und zwar beschreibt der Paulus in diesen 5 Versen, dreimal redet er von unserem Vater. Und wenn wir das so lesen, dann ist uns das irgendwie auch klar und bewusst, dass der Paulus da nicht von einem biologischen Vater redet. Das wäre ein bisschen komisch und ein bisschen speziell, wenn man das so auslegen würde. Sondern wenn der Paulus das so beschreibt von unserem Vater, dann ist uns klar, hey, das ist eine geistliche Sicht. Der Paulus redet hier vom allmächtigen Gott, den er als seinen Vater bezeichnet. Und Paulus ist es also wichtig, wenn er hier dreimal von unserem Vater redet, ist ihm wichtig, die Beziehung von Gott zu ihm. Ein Vater gibt nämlich seinem Kind eine Identität. Er gibt dem Kind einen Namen. Er schenkt ihm eine Zugehörigkeit. Ich denke, der Paulus macht mit diesem Ausdruck auch deutlich, dass es, um was es eigentlich geht im Evangelium. Nämlich, dass du den allmächtigen Gott als den himmlischen Vater bezeichnen kannst. Leider ist der Begriff in der Geschichte nicht immer gleich ernst genommen worden. Wir kennen es vielleicht gerade durch das Vaterunser. Da zeichnen viele Menschen Gott als ihren himmlischen Vater, obwohl sie überhaupt keinen Bezug zu dem himmlischen Vater haben. Obwohl sie vielleicht gar nicht einmal an den himmlischen Vater glauben. Obwohl der himmlische Vater keinen Einfluss hat in ihrem Leben. Und doch redet die Bibel ziemlich deutliche Worte, dass es eben einen Unterschied gibt. Nämlich Jesus selber sagt in Johannes 8, Vers 1 zu den Pharisäern, schaut, es ist nicht einfach alles gleich, es ist nicht einfach alles okay, sondern ihr stammt vom Teufel. Das ist euer Vater. Ich denke, das ist ganz krass. Er sagt zu den Pharisäern, zu den Menschen, die ernsthaft haben wollen, irgendwie im Glauben unterwegs sind, sagt, schaut, euer Vater ist nicht der himmlische Vater. Ihr habt den Teufel zu eurem Vater. Und dann sagt er aber, und in Johannes 1, Vers 12 wird auch wieder deutlich, wenn dort steht, dass alle, die ihn, Jesus Christus, aufgenommen haben und an seinen Namen glauben, die haben das Recht bekommen, Gottes Kinder zu werden. Die haben das Recht bekommen, ein Kind von Gott zu sein, ein Königskind zu werden. Und haben das Recht bekommen, den himmlischen Vater als ihren eigenen himmlischen Vater zu bezeichnen. In Paulus geht es also nicht um seine eigene Person. Es geht nicht darum, dass er in der Gemeinde gross rauskommt, dass sein Name bekannt ist, dass er Erfolg hat. Seine Mission ist die Mission von seinem himmlischen Vater, von Gott selber. Der Paulus ist in göttlicher Mission unterwegs und er versucht, die Gemeinde jetzt in Galatien wie zusammenzuhalten und ihnen die Wichtigkeit von dem einen Evangelium deutlich zu machen. Sie sollen sich auf ihre Identität besinnen. Von wo kommen sie? Wer sind sie eigentlich? Zu welcher Familie gehören sie? Im Vers 2 beschreibt nämlich der Paulus, dass er den Brief nicht einfach nur in seinem eigenen Namen zu ihnen schreibt, sondern im Namen von allen Geschwistern, die bei ihm sind. Dass der Paulus da auch nicht wieder liebliche Geschwister meint, wird eigentlich auch deutlich, sondern der Paulus meint auch geistliche Geschwister. Solche Menschen, die auch einen gleichen geistlichen Vater haben wie er, die auch den himmlischen Vater als ihren eigenen Vater können bezeichnen. In Paulus ist es klar, dass ihm sowie die geistliche Familie ihm wichtig ist. Und die geistliche Familie, die kämpft mit, Die freut sich mit und die leidet mit anderen Geschwistern auf dieser Welt. Und in diesen Repressalien, wo die Galater jetzt zu kämpfen haben und zu leiden haben, leidet jetzt nicht nur der Paulus als Einzelperson, weil er einen Bezug zu dieser Gemeinde. Nein, alle leiden mit. Es geht nicht um ihn und dass die Gemeinde seine Regeln und seine Anweisungen befolgen tun, sondern es geht um Gottes Gemeinde. Wie schnell und in mir manchmal auch so ein bisschen eigentlich Stolz auf. Meine Gemeinde, meine Jugendarbeit ist mir wichtig, meine Teenies, meine Lowpreis-Band. Plötzlich dirigiert wirklich mein eigenes Ego und ich hole meinen Wert, meine Identität in dem, was ich mache, als in dem, was ich bin. Und dann komme ich völlig in ein falsches Fahrwasser rein. Und das, was ich mache, ist nicht mehr das, was Gott eigentlich für mich vorbereitet hat. Wir werden plötzlich getrieben von unseren eigenen Wünschen, von unseren eigenen Vorstellungen, wie etwas laufen muss. Und wie viele Gemeinden sind genau aus dem raus schon auseinandergegangen, weil eigene Gesetze oder Gesetze plötzlich das Evangelium verdrängt haben. Ich denke, der Paulus möchte deutlich machen, auch in dem Text, dass wir einander brauchen. Dass wir nicht einfach allein unterwegs sind, sondern wir brauchen einander und wir brauchen weiterhin Gnade von Gott. Dass Gott in unserem Herzen innen auch den Frieden dort ausbreiten, seinen Frieden dort ausbreiten, die Zufriedenheit dort ausbreiten. Dass wir in ihm innen wieder die Geborgenheit erfahren, die wir in dieser Welt nicht haben. Weil die Welt auch in einem unglaublich schnellen Wandel ist. Und er uns bewusst macht, dass er der Herr ist. Dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und dass es um ihn geht. Wenn wir da sind und ihm dienen. In der nächsten Phase, Vers 4 bis 5, zeigte Paulus einen weiteren Unterschied von seinem Apostelamt zum Verhalten von denen selbst ernannten Lehrern. Der Paulus identifiziert sich stark mit Jesus Christus selber und mit dem, was er da hat. Er sagt, Jesus selber hat sich hingegeben. Er hat sein Leben für dich geopfert. Nicht 60% oder auch nicht 90% oder 99%, sondern voll und ganz. Jesus ist mit seinem ganzen Leben dort am Kreuz gegangen und hat alles gegeben. Hingegeben, damit wir gerettet sein können, damit die Sünde, die uns trennt von Gott, kann ausgeräumt sein und dass wir den Zugang haben zum himmlischen Vater. Währenddem die Judaisten versuchen, mit eigenen Gesetzen einhalten und eigenen Anstrengungen gerechtet zu werden, schreibt der Paulus da, schau, Jesus hat das vollkommene Opfer schon gebracht, das nötig war, dass wir absolut gerecht sein können. Oder in den Worten, die Jesus selber gesagt hat, es ist vollbracht. Der Paulus klärt hier, was echte Leidenschaft ist. Leidenschaft bedeutet, dass man alles bereit ist, alles hinzugeben, um ein Ziel zu erreichen. Es ist notwendig gewesen, dass Jesus sein ganzes Leben hingegeben hat als Opfer für die Sünde. Er hat nicht etwas zurückhalten. Er hat nicht halbe Sachen machen. Er hat alles hingegeben als Opfer für die Sünde. Es ist notwendig, dass wir unser Leben Jesus ganz zur Verfügung stellen. Weil es ist der Wille von Gott. Gott möchte uns von all dem Bösen befreien, wo uns umringt, wo uns vielleicht auch zu arbeiten macht, wo uns vielleicht auch möchte Arbeit ziehen. Von all dem, was er da auch beschreibt, wo die Welt dort beherrscht. So, im Eingangswort beschreibt der Paulus noch nicht, was er mit dem Bösen meint, wo in dieser Welt herrschen tut. Aber später im Galaterbrief, im Kapitel 5, geht er näher darauf ein. Dort beschreibt er dann, was die menschliche, natürliche Natur, die menschliche Natur von sich aus möchte machen. Und er beschreibt das, was beherrscht die menschliche Natur. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbruch, Rechthaberei, Zerwürfnis, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles anderes. Also der Paulus redet auch hier ziemlich deutlich, was ist das, was die Welt beherrscht? Was ist das, was der natürliche Mensch in sich innen treibt? Stevie und ich besuchen zurzeit einen Erziehungskurs, weil auch Profis brauchen ab und zu eine Weiterbildung. Und dort haben wir gelernt, dass es normal ist, dass ein Kind etwa alle 20 Minuten streiten tut. Oder dass ein Kind etwa alle 20 Minuten irgendeinen Konflikt hat. Irgendetwas braucht, irgendetwas passiert. Und mit 4 Kindern kann ich das bestätigen. Streit beherrscht oftmals unser Familienleben. Irgendein Konflikt, irgendein Kind schreit sicher etwa alle 20 Minuten. Das ist nicht immer so schlimm. Aber es gibt wirklich Zeiten. Es gibt Momente, wo ich kann sagen, Streit beherrscht unser Familienleben. Und das ist ziemlich anstrengend. Und ich bin so froh, gibt es eine Lösung. Ich bin so froh, ist Jesus auf die Welt gekommen, um uns genau von diesen Sachen zu befreien. Er sagt in Johannes 8, Vers 36, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Früher haben wir müssen streiten. Jetzt machen wir es manchmal. Früher habe ich nichts anderes können, als begehren und eifersüchtig zu sein und zu schauen, was hat der andere. Und heute passiert mir das manchmal. Und kann ich sagen, ich habe genug. Genug in Jesus. Und wenn mir das passiert, trotzdem passiert, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und wir kommen zu Jesus und nehmen seine Gnade und Vergebung in Anspruch. Wir kommen zu Jesus und bekommen von ihm Genügsamkeit. Und bekommen den Frieden, die Ruhe über, die wir brauchen. Und genau das ist es, was Gott Ehre tut. Nicht, dass wir ein einwandfreies Leben haben, einen einwandfreien Leumund haben oder so. Nein, das ist das, was die Judaisten versucht haben. Nein, dass wir in dieser Abhängigkeit von Gott bleiben. Dass wir in dieser Beziehung mit Jesus drinnen bleiben und wir ihm einfach alles hingeben. Alles hingeben, was in unserem Leben innen passiert. Dann kann er es nehmen und etwas Grossartiges daraus machen. Das heisst nämlich am Schluss, und ich denke, das ist so ein bisschen wie eine Zusammenfassung, nämlich dem Gott, dem gehört wird für immer und ewig alle Ehre. Weil er ist es, der von Anfang an in unserem Leben gehandelt hat. Er ist der, der von Anfang an das Waisenkind kennt, auf dieser Welt, in dieser Welt umhertrieben wird. Wo in dieser Not von dieser Welt innen leben wird. Und er erbarmt sich. Er streckt seine rettende Hand entgegen. Und ich möchte Mut machen, ergreif sie. Ergreif sie, wenn du merkst, hey, ich muss sie ergreifen. Ich muss es aus dem rauskommen. Ich brauche eine neue Identität. Jesus schenkt eine neue Identität. Er schenkt dir vom Waisenkind die Identität zum Königskind. Und als Königskind handelst du in einer ganz neuen Autorität. Er sendet dich aus. Er sendet dich aus in die Welt, damit die Welt erkennt, dass wir zu ihm gehören und dass die Welt ihn erkennen tut. Und der Pius hat mir gesagt, die werden in der nächsten Zeit einmal wieder so Glaubenskurs durchführen. Fokus. Fokus live. Und das ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft können. Das ist nicht etwas, was wir Menschen aus eigener Kraft irgendwie können überzeugen vom Glauben. Sondern wir sind da und wir handeln in göttlicher Autorität. Sind wir uns das bewusst? Wir sind Botschafter von Gott. Er sendet uns aus. Und wenn wir uns ihm ganz hingeben und er in unserer Mitte darf sein, damit wird unser Leben ihn ehren. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Danke dir, dass wir unsere Leben dir zur Verfügung stellen dürfen. Dass du uns gerettet hast und uns versetzt hast von der Finsternis ins Licht. Dass wir orientierungslos gewesen sind, dass wir weise gewesen sind und du uns zu Königsrinder willst machen. Danke dir, dass wir da einfach auch, ja, dürfen immer wieder auch uns das bewusst machen, in welcher Autorität, dass wir handeln. Dass du der bist, der uns gesendet hat. Dass du der bist, der durch uns reden. Und dass wir das nicht aus eigener Kraft machen. Amen. Wir stehen noch auf und ich möchte mit uns zusammen noch zu unserem Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf wieder ran sitzen. Wir wollen zusammen, dürfen wir heute auch das Obigmahl feiern. Und das Obigmahl hat Jesus ja eingesetzt als ein Mahl, dass wir uns immer wieder daran denken, uns daran erinnern, was er für uns da hat. Dass er sich ganz hingegeben hat, damit wir gerettet sein können. Dass er sich ganz hingegeben hat, dass wir den Zugang dürfen haben zum himmlischen Vater. Wir wollen das zusammen feiern. Darfst du führen kommen, bitte? René. Wir wollen das zusammen als Gemeinde feiern. Zusammen daran erinnern, was Jesus für uns da hat. Und das ist für uns auch immer nicht nur einfach eine Erinnerung, sondern auch wie eine Bestätigung, wo wir spüren, wo wir schmecken. Eine Bestätigung, dass wir wissen, jawohl, Jesus hat es vollbracht. Er hat sein Blut vergossen für mich. Er hat sein Lieb hingegeben für mich. Und ich bleibe in dieser Abhängigkeit. Ich muss nicht perfekt sein. Ich bleibe in dieser Abhängigkeit von ihm. Und er macht es gut in meinem Leben. Er hat mein Leben in seiner Hand. In der Nacht, wo Jesus verraten worden ist, hat er das Brot genommen. Und er hat es gebrochen. Er hat gedankt und hat gesagt, das ist mein Leib, wo für euch hingegeben ist. Esset und denkt an mich. Und er hat den Kelch genommen und hat gesagt, das ist der Kelch vom neuen Bund, besiegelt mit meinem Blut. Jedes Mal, wenn du daraus trinkst, sollst du daran denken, du bist ein Königskind. Du gehörst zu mir. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist und wohl dem, der ihm vertraut. Wir sind alle ganz herzlich eingeladen, an der Decke den Tisch zu kommen und dürfen hier beim René das Brot austeilen und bei mir dürfen wir dann den Traubensaft holen.